Hallo und herzlich willkommen zur 237. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem zukunftssichersten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und letzte Woche hat es uns hier in Kiel erwischt. Da ist der Winter ausgebrochen, also kurzzeitig für ein paar Stunden, aber natürlich genau in der Zeit, wo auch ich das Auto bewegen muss. Das war gar nicht mal so gut. Ein Freund hat einen Podcast, in dem er berichtet über seine Arbeit. Er ist Journalist und er meinte, er war gerade 2 Tage davor, war er bei einem Pressetermin gewesen, wo wie jedes Jahr die Autobahnmeistereien und die Verkehrsbetriebe präsentiert haben, wie gut sie doch auf den Winter vorbereitet sind, wie viel Salz und Sand sie eingelagert haben. Ja, und wie er dann auch sagt, kaum ist dann mal eine Schneeflocke hier am Himmel, bricht hier das Chaos aus. Also ich bin da ganz dabei. Ich kenne das auch nicht, im Schnee zu fahren. Das, als Norddeutscher hat man das nicht so häufig. Und dementsprechend ist das immer ja eine ganze besondere Situation, wenn hier ja der Schnee mal ausbricht. Ich glaube, das sagt man nicht so, aber er mal in etwas größerer Weise runterkommt. Ich musste an einer Ampel auch ziemlich stark bremsen und da ist es dann nicht ganz so vorteilhaft, wenn man hier früh morgens fährt, so wie ich. Ich stehe ja meistens so gegen 5 auf, fahre dann so 5:20, 5:30 los. Da ist hier halt in Kiel noch nichts gemacht, gestreut oder sonst was. Da bin ich doch ein gutes Stück über meine Target-Linie hinausgerutscht und auch ein bisschen zur Seite. Aber der Vorteil, wenn man so früh fährt, um 5:30 Uhr, da ist halt auch keiner. Sprich, das hat dann auch niemand gesehen, dass ich dann 3 Meter nochmal nach hinten gefahren bin, damit die Ampel wieder sehen konnte. Ja, also hat dann aber alles geklappt. Ich bin dann einfach mit 60 über die Autobahn getickert und das lief dann ohne Probleme. Ja, dass ich überhaupt ans Auto rangekommen bin, war eine gute Sache, denn der tolle Autolift, den wir hier haben, war mal wieder kaputt. Ich persönlich habe da immer Glück. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ich bin beispielsweise einmal losgefahren und irgendwie eine halbe Stunde später habe ich eine Nachricht gesehen in der WhatsApp-Gruppe des Hauses, dass der Autolift kaputt ist. Und ich habe gedacht, oh, also an mir lag es jetzt nicht. Ich bin da noch gut rausgekommen. Ja, so war es neulich. Dann aber übers Wochenende war er dann wieder ganz kaputt. Auch das wieder für mich vollkommen irrelevant, denn ich benutze den am Wochenende sehr selten oder ich brauche das Auto am Wochenende halt sehr selten und so habe ich davon nichts gemerkt. Und heute Morgen, als ich es dann wieder gebraucht habe, montags habe ich ja Homeoffice, da brauche ich es auch nicht, da lief es wieder. Das ist alles sehr, sehr gut gewesen, also das lief da dann ohne große Probleme. Für mich natürlich etwas doof für die anderen. Auto ist bei uns im Moment so ein Thema, denn mein kleines Auto müsste demnächst zum TÜV und ich sag mal so, da blinken so ein paar Warnlampen. Das soll wohl nicht ganz so gut sein bei Autos. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, ob der nochmal über den TÜV kommen könnte. Und der ist jetzt halt auch schon 12 Jahre alt. Lohnt es sich da noch eine größere Investition reinzumachen, um nochmal in 2 Jahre fahren zu können? Weiß ich nicht. Dementsprechend überlegen wir uns, ob wir, wenn wir überhaupt ein Auto nochmal uns anschauen wollen, ob wir dann nochmal einen Verbrenner uns holen oder ob wir dann ein E-Auto holen. Und ja, das müsste dann ja irgendwo aufgetankt werden. Dementsprechend haben wir mal nachgefragt, ob man bei uns in der Tiefgarage, wenn der Autolift uns da reinlässt, eine Wallbox installieren könnte. Ja, immer schauen, was der Eigentümer dazu sagt. Wir hatten da schon mal vorsichtig angefragt. Da hatte man gesagt, ja, das ist eigentlich kein Problem. Aber wir wollten da nochmal wirklich sicher gehen, bevor wir da irgendjemanden kommen lassen, der uns da einen Kostenvoranschlag macht, was wahrscheinlich unglaublich teuer werden wird und wir das Ganze dann doch sein lassen. Aber bevor das überhaupt passiert, wollten wir dann doch auf Nummer sicher gehen und da die Erlaubnis des Eigentümers haben. Mal gucken, wann und wie der sich äußert. Wahrscheinlich müssen wir da auch 6-mal nachfragen. Ja, dadurch, dass der Autolift kaputt war, leider eine etwas unangenehme Situation entstanden. Denn man hat neuerdings unseren Müll hier umzäunt. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das ist tatsächlich eine Sache, die man machen muss, was mir auch nicht klar war. Denn wenn man die Mülltonnen einfach so offen stehen lassen hat, dann benutzt die auch jeder. Das ist so teilweise wirklich sehr frech. Also da sind Autos vorgefahren und haben ihren Papier bei uns in die Mülltonne geschmissen. Was ja nicht sehr nett ist, weil Papiermüll hier ohnehin immer voll ist. Ja, und wenn dann auch noch andere Leute das machen, sehr unangenehm. Wir hatten auch von einer Nachbargemeinde, das ist eine Kirchengemeinde bei uns, da ist eine Frau regelmäßig rübergekommen und hat den Müll einfach bei uns entsorgt. Ja, das ist so jetzt zumindest in der Theorie, nicht mehr möglich, denn das ist jetzt umzäunt. Leider hat man uns noch keinen Schlüssel für das Tor gegeben. Sprich, das Tor ist jetzt immer auf. Also kann man noch einfach reingehen. Aber es ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Dadurch, dass der Autolift jetzt defekt war, hat einer einfach vor dem Autolift geparkt, denn da ist ja ein Parkplatz, wenn man so will. Leider stand er mit dem Auto aber so, dass man halt dieses Tor zum Müllplatz nicht mehr richtig öffnen konnte. Dadurch konnte man den Papiercontainer nicht rausholen. Ja, und genau, Montag sollte der abgeholt werden. Und ja, konnte halt nicht abgeholt werden. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr blöd, weil der ohnehin zum Bersten voll war und auch immer, ich sag mal, nach 2 Stunden zum Bersten voll ist. Ich habe immer mit meinem Ex-Nachbarn, habe ich immer Nachrichten ausgetauscht, wenn dann der abgeholt wurde, dass man jetzt so ein 2 Stunden Zeitfenster hat, um noch Papiermüll loszuwerden, dann ist er nämlich wieder voll. Ja, das war jetzt doch sehr unangenehm. Ich glaube, dem Fahrer des Autos, der von meiner Frau etwas dezent darauf hingewiesen wurde, dass das Auto da jetzt nicht so gut geparkt wurde, war das auch sehr unangenehm. Und angeblich hat er sich um alles gekümmert, dass auch eine neue, sagt man, eine Sonderabfuhr gemacht wird. Aber ja, die bis jetzt ist die noch nicht durchgeführt worden. Das könnte also noch spannend werden. Wenn ihr andere spannende Themen habt, die ihr auch erzählen wollt, dann tut das doch, indem ihr mich kontaktiert und dazu die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes benutzt oder ihr schaut auf meine Homepage vorbei. smk-blog.de. Gerade eben mit neuen Kicker- und Panther-Statistiken aus der NFL versorgt worden, da im Stats-Center doch mal vorbeigucken. Los geht's mit den News und Transaktionen der Woche. Ist gar nicht so viel. Entweder sind meine Kopfhörer anders oder irgendwie klingt das der Trainer heute irgendwie anders. Sag Bescheid, wenn der sich irgendwie anders angehört hat. Am letzten Dienstag haben die LA Rams Ty Zentner vom Practice Squad entlassen. Ethan Evans da also wieder fit. Der Panther kann sich wieder ein neues Team suchen. Dafür haben die New York Jets Anders Carlson nach seinem erfolgreichen Debüt vom Practice Squad gleich auf das 53-Mann-Roster befördert. Es gab ein Longsnapper-Workout, sagt mir hier mein Sendungsdokument. Leider habe ich vergessen reinzuschreiben, wer da war. Ich weiß aber, dass Peter Bowden ein Workout hatte in Washington, war es, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der hatte später noch ein anderes Workout, aber der war da auch involviert. Aber leider habe ich vergessen, das reinzuschreiben. Man könnte das auch einfach weglassen. Das wäre dann etwas besser für die Seriosität. Egal. Wir kommen zur Canadian Football League. Da hat es ein paar Transaktionen gegeben. Nämlich ein paar Spieler haben da schon mal Verträge für das nächste Trainingscamp bekommen, während andere entlassen wurden vom Practice Squad. Da hat es erwischt Alfredo Gachos Lozada, einen spanischen, hätte ich was gesagt, mexikanischen Kicker, der bei den Toronto Argonauts war, den ja im Grey Cup stand und den auch gewonnen hat. Und auch entlassen wurde, auch vom Practice Squad, der ein Panther, die hatten also einen Kicker und Panther auf dem Practice Squad, Jeremy Edwards. Dafür unter Vertrag genommen worden fürs Camp sind schon mal in der nächsten Saison bei den Saskatchewan Roughriders Joe Couch, ein Panther, der bei Ochocha Baptist im College war, und der Kicker José Maltos, von auch ein Mexikaner, der jetzt bei den Montreal Alouettes eine Chance bekommt, sich im Camp zu beweisen. Am Mittwoch wurde 2x Halbfinalisten bekannt gegeben, nämlich einmal für die Hall of Fame, und mit dabei ist auch der Kicker Adam Vinatieri, der also der dritte reine Kicker werden könnte, der in die Hall of Fame geht. Davon gehe ich eigentlich auch stark aus. Und auch die Halbfinalisten des Lou Groza Awards, das ist der Preis für den besten College-Kicker, wurden bekannt gegeben. Da sind es aber insgesamt 20 Namen, die lese ich jetzt nicht alle vor. Bei dem Lou Groza Awards, da waren es 9, da ging es ja noch, aber Entschuldigung, bei dem Ray Guy Award, da waren es 9. 20, doch ein bisschen viel. Heute am Dienstag, leider natürlich direkt nach meinem Podcast, werden die Final Three, also die Finalisten, bekannt gegeben. Die nehmen wir dann natürlich doch deutlicher unter die Liste. Unter die Lupe. In der NFL wurden die Special Team Spieler der Woche am Mittwoch bekannt gegeben. Und da hat es in der AFC Chris Boswell von den Steelers erwischt. Und in der NFC Carl Brooks, das ist der Spieler der Packers, der den Block gegen Cairo Santos hatte. Immer dran denken, wir müssen eine Woche zurückdenken. Am Donnerstag hat dann mal jemand genau nachgerechnet und dabei festgestellt, dass Eddie Pinheiro jetzt der treffsicherste Kicker in der NFL-Geschichte ist, wenn man dann mindestens 100 Versuche auf seinem Konto hat. Eddie Pinheiro hat nämlich eine Trefferquote von 89.381% und Justin Tucker 89.348%. Und ja, beide haben am Wochenende, ich sag mal, gut gespielt. Keine Fehlschüsse sind dazugekommen. Sprich, da wird sich wenig getan haben. Eddie Pinheiro, jetzt hat man vielleicht auch nicht unbedingt so auf der Rechnung gehabt, dass der treffsicherste Kicker in der NFL-Geschichte ist, aber er ist es zurzeit. Am Freitag gab es dann Workouts, zum einen in Denver mit Longsnapper Peter Bowden, der auch irgendwo anders noch ein Workout hatte. Und man hat zwei Panther getestet, nämlich Jake Julian und den von den Rams gerade entlassenen Ty Zentner. Und die New England Patriots haben mal geguckt, welche Kicker sind dann noch so auf dem Markt und haben die alle eingeladen. Die hatten ein Workout mit Kate York, Lucas Haversick, Noah Rauschenberg, Tanner Brown und José Borregales. Also gleich 5 Kicker waren da und Joey Sly ist immer noch der Kicker. Am Samstag dann weitere Nachrichten aus der Canadian Football League. Da haben nämlich einige Spieler einen neuen Vertrag bekommen, unter anderem bei den Winnipeg Blue Bombers, die ja auch gerade im Grey Cup waren, Sergio Castillo, den wir auch aus der NFL kennen, ein Kicker, der hat einen neuen Vertrag bekommen. Bei den Saskatchewan Roughriders Ben Hadley, auch ein Kicker, eher ein Trainingscamp-Kandidat, der in Kanada im College gespielt hat. Und bei den Ottawa Redblacks Noah Gettman, ein Panther, der bei Akron in der MAC im College war. Und die letzte Nachricht kommt vom Montag und zwar von den Miami Dolphins. Die haben nämlich einen neuen Longsnapper auf das Practice Squad geholt, nämlich Zach Treiner. Das ist einhergehend mit der Entlassung von Tucker Eddington, dem Longsnapper, der dann vom Practice Squad rausgeflogen wurde, genau. Zach Treiner ersetzte also Tucker Eddington. Ja, und damit kommen wir schon zu den Spielen. Und da ging es los in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit dem Sieg der Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers 24-19. Miserable Wetterbedingungen, zumindest in der späteren Hälfte des Spiels. In Cleveland heftiger Schneefall. Insbesondere die Panther haben das zu spüren bekommen. Die Kicker hingegen, die waren relativ erfolgreich, relativ, denn Chris Boswell hat ein Field Goal daneben gesetzt. Wir sind jetzt allerdings gnädig aus 58 Yards bei nicht allzu gutem Wetter. Da kann man auch mal den Ball rechts daneben setzen. Danach war allerdings noch erfolgreich aus 48 und aus 28 Yards. Dustin Hopkins auch unter einigem Druck in Cleveland, der war erfolgreich mit einem 34-Yard-Field-Goal. Beide Kicker machen auch jeweils einen Extrapunkt. Ja, besonders schwer hatten es halt die Panther. Ja, wir hatten in diesem Spiel Punts über 12 Yards und über 15 Yards. Das, ja, wesentlich gut aufgeteilt. Coy Bojorges war der mit den 12 Yards und Corliss Waitman war der mit den 15 Yards. Das war dann auch noch ein kritischer Punt, weil der von der eigenen 30-Yard-Linie kam. Bei Coy Bojorges, der hatte zumindest ein bisschen mehr Feld vor sich, ein bisschen weniger Feld vor sich. Der Ball ging immerhin bis an die 34-Yard-Linie und wurde dann auch noch nachgeholfen, denn bei dem Spielzug gab es auch noch eine 15-Yard-Strafe gegen die Steelers. Dementsprechend wurde der Ball dann nachher an der 19-Yard-Linie gelegt. Leider kein In-20-Punt für Coy Bojorges. Er hatte dann später noch einen In-20-Punt. Insgesamt hatte er 3 Punts für einen 30,7-Yard-Bruttoschnitt. 24 Yards sein Netto-Schnitt. Hatte er dann nämlich auch noch ein Touchback. Ist nicht besonders schön. Corliss Waitman, sein 15-Yard-Punt war auch der einzige. Er hat also einen Punt für 15 Yards. Immerhin alles Netto-Yards. Der Ball ging nämlich out of bounds. Ja, das ist nicht besonders gut. Man hat dann auch einen Touchdown gemacht aus dieser Feldposition. Dementsprechend beide Panther mit miserablen EPAs. Coy Bojorges minus 0,8. Ja, Corliss Waitman sogar minus 1,7. Also, ja, wirklich nicht besonders schön. Aber das Wetter war schuld, sage ich jetzt einfach mal. Bei den Kickoffs, da fast gleiche Zahlen. Denn sowohl Boswell als auch Dustin Hopkins hatten 5 Kickoffs und dabei jeweils 2 Touchbacks. Einer der Touchbacks von Chris Boswell war ein 20-Yard-Touchback, sprich, der ist vorher aufgekommen, dann erst in die Endzone gegangen. Das ist natürlich sehr effektiv, spart einen 10 Yards. Der längste Return in diesem Spiel war allerdings gerade mal 27 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Minnesota Vikings in der Verlängerung die Chicago Bears 30-27. Kairo Santos war erst ja nicht besonders gut. Er hatte schon wieder einen Field Goal geblockt, wieder durch die Mitte, wieder für mich der Ball zu tief gekickt. Tillery war es diesmal, der einen Arm an den Ball bekam und aus 48 Yards, ja, nicht gerade zur Freude der Fanbase beitrug, aber das Ganze hat er dann am Ende gut gemacht, wie sagt man, weggemacht, indem er nämlich das Game-Tying-Field-Goal mit 3 Sekunden auf der Uhr noch zu spielen gekickt hat, aus 48 Yards, also auch wieder aus 48 Yards. Und das war dann ohne Probleme gut. Zwischendurch zur Halbzeit, da hatte er auch schon mal einen, wenn man so will, ja, Pressure-Kick, der mit auslaufender Uhr aus 49 Yards kam. Und auch der war erfolgreich. Am Ende hat es leider nichts gebracht, denn der Held ist der John Parker Romo für die Minnesota Vikings, denn der kickt am Ende ein kurzes 29-Yard-Field-Goal zum Sieg in der Verlängerung mit 2 Minuten 13 noch zu spielen. Also dementsprechend ja, hat da das für Kairos Santos kein gutes Ende genommen, auch wenn zumindest die Kurve jetzt wieder hoffentlich auch dauerhaft nach oben steigt. John Parker Romo hat vorher auch noch 2 Field Goals gemacht aus 40 und aus 26 Yards. Er macht auch 3 extra Punkte, Kairos Santos einen. Die Panther, Torrey Taylor, für die Bears 6-mal im Einsatz gewesen, 48,7 Yards, sein Bruttoschnitt, 41,5 sein Nettoschnitt, hat einen seiner 6 Punts in die 20 gebracht und hat ein EPA von fast exakt 0. Minus 0.0007. Also, das ist, ja, da weiß man, was man hat. Also, weder gut noch schlecht. Hingegen richtig gut lief es für Ryan Wright. Der hat nämlich einen deutlich positiven EPA von 1.2. Das sieht doch also sehr gut aus, wenn der dran ist. Warum hat er einen so positiven EPA? Das kommt, weil man einmal den Ball verloren hat. Bei einem Muff hat Carter den Ball nicht kontrollieren können im dritten Viertel. Und der Ball wurde dann an der 15-Yard-Linie von Richter für die Vikings recovered. Ja, das führt dann zum Touchdown und dementsprechend macht man da positiv EPAs. Insgesamt hatte er 4 Punts, der gute Ryan Wright, 41,8 Yards sein Bruttoschnitt, 40,5 Yards sein Nettoschnitt und wie Torrey Taylor bringt auch er einen Punt in die 20. Bei den Touchbacks, John Parker Romo geht 6 von 7, ein langer Return, aber der einzige, der returniert wurde, war dann auch lang, nämlich ein 55-Yard-Return von Carter, leider kein Tackle vom Kicker. Auf der anderen Seite, Kairos Santos, ein Touchback bei 4 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return bei ihm 32 Yards. Außerdem hat er einen Onside-Kick probiert, der recovered wurde. Das würde ich ein bisschen zur Dramatik da sagen. Etwas kurios recovered. Ich hatte vor einiger Zeit, bestimmt schon ein Jahr her, mal Shane Graham gefragt, früheren NFL-Kicker, der jetzt mittlerweile als Kicking-Coach arbeitet. Ja, wie soll man denn heutzutage einen Onside-Kick machen? Und er hat gesagt, er schießt den Ball einfach auf den Boden und lass Chaos entstehen. Und genau das ist entstanden bei diesem Kick von Kairos Santos, der nämlich einen Spieler der Minnesota Vikings, Kellen Mond, ein Tight End, der da im Kickoff-Team tätig war, im Hands-Team tätig war, am Fuß getroffen hat. Ja, und der Ball konnte dann recovered werden. Die dritte Onside-Recovery in dieser Saison. Moore konnte dann den Ball sichern für die Bears, die dann halt ja die letzten 22 Sekunden nutzten, um das Field-Goal, Game-Tying-Field-Goal von Kairos Santos zu erzielen. Also, das hat da dann endlich mal wieder richtig gut geklappt. Im nächsten Spiel war es leider nicht nötig oder machbar, der einen Onside-Kick zu machen, denn schlagen die Detroit Lions die Indianapolis Colts 24-6. Das längste Field Goal an diesem Wochenende, geteilt, muss man sagen, kommt von Jake Bates, das ist der Kicker der Detroit Lions. Der trifft aus 56 Yards im letzten Viertel und ja, der ist immer für Fantasy-Punkte gut, wenn da Weite belohnt wird. Macht auch noch 3 extra Punkte. Die einzigen Punkte für die Colts kommen durch 2 kurze Field Goals von Matt Gay und gegen Teams wie die Lions, da kann man sich halt kurze Field Goals eigentlich nicht leisten, sondern das müssen dann Touchdowns werden. Hat in dem Fall nicht geklappt. Aus 27 und aus 29 Yards ist er aber erfolgreich. Bei den Panthern, Rigoberto Sanchez ist 6-mal im Einsatz gewesen für die Colts. Sein Bruttoschnitt 52,8 Yards, Nettoschnitt 45,3 Yards. Hat einen langen Return, den er da zulassen muss. Caleb Raymond über 16 Yards, kurz vor Ende des ersten Viertels. Bringt 2 seiner 6 Punts in die 20 und einen in die 10. 62 Yards sein längster. 2 Yards weniger war der längste Punt von Jack Fox für die Lions, 60 Yards, 4 Punts insgesamt, 48 Yards sein Bruttoschnitt, 47 Yards sein Nettoschnitt, bringt alle 4 Punts in die 20, allerdings nur in Anführungszeichen, dann einen auch in die 10. Aber alle 4 in die 20, das ist doch sehr gut. Jack Bates hat 4 Touchbacks bei 5 Kickoffs, die er ausführt, einen 25-Yard-Return gab es und ja, Matt Gay, der dann ja keine Chance hatte für eine Ein Onside-Kick, der geht 3-3 bei den Kickoffs, die er hat. Und es gab noch eine Strafe in diesem Spiel, nämlich einmal wurde Jack Fox umgerannt, running into the kicker durch Harrison. Das Ganze wurde abgelehnt, weil er nämlich einen 60-Yard-Punt hatte. Das war der 60-Yard-Punt, der dann halt auch an die 9-Yard-Linie ging, wurde noch ein bisschen retourniert für 6 Yards, an die 15. Aber da hat man gesagt, ja, 4. und 3 spielen wir dann nicht aus, sondern wir lassen den Punt stehen, denn ob er den jetzt nochmal 60 Yards trifft, weiß man halt auch nicht. Da ja, lassen wir den Punt einfach stehen und Jack Fox war ja auch, sagen wir, hat sich dabei nicht weiter wehgetan. Wehgetan hat die Niederlage der New England Patriots, falls ihr Fan von denen seid. Sie verlieren gegen die Miami Dolphins mit 15-34. Joey Sly macht das einzig Richtige für die New England Patriots. Wenn man schon ein Field Goal daneben setzt, dann doch bitte an den Pfosten. Das gibt zumindest ein paar Spendengelder. So passiert gleich im ersten Viertel. Aus 45 Yards trifft er den rechten Pfosten. Ja, und spätestens da ging es bergab für die New England Patriots. Auf der anderen Seite Jason Sanders tritt an zweimal für die Miami Dolphins. Er trifft aus 21 und aus 51 Yards. Er macht auch 4 Extrapunkte. Joey Sly trifft da immerhin den einen, den er probiert. Ist also, ja, wir erinnern uns, 5 Kicker waren vor dem Spiel da und ja, wohl nicht ohne Grund. Der Panther hingegen ist eine positive Überraschung bei den New England Patriots. Bryce Barringer, der hatte den längsten Punt dieses Wochenendes mit einem 69-Yarder. Er hat insgesamt einen 51,8 Yards Brutto-Schnitt bei den 5 Punts, die er ausgeführt hat. 44,8 Yards netto, hatte einen Touchback, dadurch ja etwas Yards verloren. Und auch ein Punt war kritisch, nämlich ein 39-Yard-Punt, also wirklich exakt die letzte Chance, noch kritisch zu werden. Über 40 wäre nicht mehr kritisch, von der eigenen 20 im zweiten Viertel. Er bringt 2 der 5 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Jake Bailey auf der anderen Seite, lange Zeit Panther gewesen bei den New England Patriots. Er hatte 5 Punts für einen 48 Yard Brutto, 40,4 Yards Nettoschnitt, bringt 2 der 5 in die 20 und muss einen längeren Return ansehen zulassen. Jones über 20 Yards Mitte des letzten Viertels. Bei den Touchbacks, da sind wir schnell durch. Es gab in dem Spiel 10 Kickoffs, alles waren Touchbacks. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen sehr deutlich die Bucks die New York Football Giants 30-7. Chase McLaughlin, perfekt, was Field Goals angeht, muss allerdings da auch nur aus 23 Yards einmal ran und ist da erfolgreich. Nicht ganz so erfolgreich ist er bei den Extrapunkten. Der erste Extrapunkt des Tages, der daneben geht, kommt von ihm links vorbei, geht er im zweiten Viertel kurz vor der Pause. Ein Riesenunterschied macht es nicht. Die anderen 3 trifft er dann erfolgreich. Graham Gano für die Giants einmal angetreten und da auch erfolgreich. Jamie Gillen, der Panther, der Giants 4-mal im Einsatz gewesen für einen 42 Yards Brutto, 38,2 Yards Netto-Schnitt. Immerhin bringt er 3 der 4 Punts in die 20. Das ist doch immerhin schon mal was. Auf der anderen Seite Trenton Gill 2-mal im Einsatz, hat einen 47 Yard Punt, einen 33 Yard Punt. Wenn man das zusammenrechnet, kommt man da auf einen exakt 40 Yard Brutto-Schnitt. 36 Yards ist sein Netto-Schnitt. Er bringt einen Punt, der von den beiden, in die 20, den sogar in die 10. Bei den Kickoffs, Trenton Gill macht die auch bei den Tampa Bay Buccaneers, geht 5 von 6, ein 33 Yard Return. Und Graham Gano hat ja ein Touchback bei 2 Kickoffs, die er ausführt. Der andere Kickoff von ihm wird immerhin gemufft von Sean Tucker, der den Ball aber dann selber recovern kann und noch für ein paar Yards nach vorne geht, für insgesamt 6 Yards, um ganz genau zu sein. Wir springen dann schnell weiter. Es wird etwas dramatischer, nämlich beim Sieg der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders 34-26. Ja, man könnte Podcasts darüber machen, dass Special Teams vielleicht doch ziemlich wichtig sind im American Football. Und das haben beide Mannschaften in diesem Spiel sowohl schmerzlich als auch triumphierend festgestellt. Ja, für die Washington Commanders eher schmerzhaft, muss man ganz klar sagen. Denn ja, Austin Seibert ist es am Ende, der zumindest die mögliche Verlängerung vergibt. Er tritt an zu einem Extrapunkt nach einem unglaublichen Touchdown über, wie waren es, 84, 86 Yards zu Terry McLaurin. Hatte ja den, Terry McLaurin, den Touchdown, Hail Mary Touchdown an Noah Gray. Ja, Ohio State Receiver, jetzt wieder Ohio State Receiver, der einen Pass von Jaden Daniels fängt und irgendwie die Cowboys nicht so wirklich Lust hatten, da ihn auch mal zu tackeln. Und ja, wieder eine unmögliche Situation, aus der die Commanders noch den potenziellen Ausgleich machen. Aber das Ganze hat nicht ganz so geklappt. Das Ganze hören wir uns mal an. Das ist eine Podcast-Premiere, denn zum ersten Mal in Deutsch mit Mika Kaul und natürlich Dominik Eberle.
Das ist unglaublich. 86 Yards für McLaurin. Das kann man doch nicht mal schreiben, was wir jetzt hier sehen. Und dieser Extrapunkt ist sowas von wichtig.
Ich mag gar nicht hinsehen.
Austin Seibert
hat auf dem Fuß die...
Schlechter Snap.
Nein!
Und ist daneben! Der ist daneben!
Er kann selber nicht fassen. Das zweite Mal heute, dass er den Extrapunkt versiebt. Einen so wichtigen hätte er beide getroffen, wären die Commanders jetzt schon Sieger dieses Spiels.
Und es war ein schlechter Snap. Der Snap war bodenlos schlecht. Der war auf dem Boden und Austin Seibert trifft den Ball zu weit, dass er nach links geht. Und es steht 27-26 mit 21 Sekunden auf der Uhr. Das kann doch nicht wahr sein. Was sehen wir hier heute?
Ja, er war sehr gut gewesen vor diesem Spiel. In diesem Spiel hat wirklich nichts geklappt für Austin Seibert. Er hatte zunächst ein 51-Yard-Field-Goal daneben gesetzt. Das ist sogar zu kurz hier angegeben in der Statistik. Das hat man da auch nicht selten. Er hat den Ball schon schlecht getroffen. Dann noch zwei extra Punkte inklusive dem gerade erwähnten mit 21 Sekunden vor dem Ende. Wir kommen gleich noch dazu, was sonst noch passiert ist. Aber ja, er geht also 0 für 2 bei extra Punkten. Ja, ein Tag zum Vergessen für Austin Seibert, der aber zuvor halt sehr gute Leistung gebracht hat für die Washington Commanders. Ja, du sollst nicht vergessen, dass sein Gegenüber Brandon Aubrey jetzt auch nicht unbedingt den allerbesten Tag hatte, denn der begann auch 0 für 2. Allerdings bei Field Goals hatte zunächst ein 35-Yarder geblockt durch Martin im ersten Viertel und dann im ersten Viertel, das war ganz zu Beginn des ersten Viertels, dann kurz vor Ende des ersten Viertels, hat er ein 42-Yard-Field-Goal an immerhin den rechten Pfosten gesetzt. Später ist er allerdings noch erfolgreich aus 46 und aus 48 Yards waren seine Kicks gut. Und ja, großer Unterschied ist es, dass er halt auch seine Extrapunkte verwandelt, alle vier, zu denen er antritt. Die Panther, die waren ordentlich im Einsatz in diesem Spiel. 6-mal, jeder von ihnen, Tress Way, der den schlechten Snap von Tyler Ott hätte aufnehmen sollen beim Extrapunkt von Austin Seibert. Der hatte 6 Punts für einen 41,2 Yards brutto, allerdings 41,5 Yards Netto-Schnitt. Hat also mehr Netto-Yards als Brutto-Yards. Das kommt dann entweder durch eine Strafe oder einen negativen Return. Er hat allerdings auch einen kritischen Punt in diesem Spiel gehabt, nämlich einen 39-Yard-Punt von der eigenen 11-Yard-Linie, sprich dabei ging da an die 10. An die 50, an die Mittellinie, hat allerdings von alle anderen Punts, die er gemacht hat, sagen wir es so, waren in der 20. Also 5 Punts in die 20 gebracht, 2 davon sogar in die 10. Brian Enger auch 6 Punts für einen 39,7 Yard brutto, 36,5 Yards netto Schnitt. Auch er hat einen kritischen Punt, nämlich einen 23 Yard Punt von der eigenen 16. Also ja, nicht besonders schön. Er bringt 3 seiner 6 Punts in die 20, davon allerdings einen sogar in die 10 und den sogar in die 5. Der erste 5er Punt des Tages, nämlich exakt an die 5 Yard Linie. Im letzten Viertel zu Beginn des Ganzen. Er muss allerdings auch noch einen längeren Return zulassen. Zacchaeus unterwegs über 19 Yards im zweiten Viertel. Ja, das andere große Thema natürlich Kickoffs in diesem Spiel. Denn, ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht so wirklich für Austin Seibert, der zunächst einen Kickoff-Return Touchdown zulassen muss von Kevonte Turpin. Der mufft den Ball an der eigenen 4-Yard-Linie, recovered an der 1, ja, und läuft dann für 900 Yards einmal durch, hat einen coolen Spin-Move einmal drauf, auch wenn er vielleicht noch hätte eine halbe Sekunde warten können, bis da auch jemand da gewesen wäre, den er da hätte ausspinnen können. Aber wunderschön gemacht, und wenn der halt einmal läuft, dann ja, ist da schwer beizukommen. 99 Yards Kickoff Return Touchdown von Austin Seibert, von Kevontae Turpin mit 3 Minuten noch zu spielen auf der Uhr. Danach können die Washington Commanders einen Touchdown machen und die Commanders probieren einen Onside-Kick. Der ist nicht erfolgreich. Der wird recovered. Man bekommt allerdings, hat noch die Auszeit, bekommt halt den Ball zurück. Dann kommt der lange Touchdown zu Terry McLaurin mit dem verpassten Extra-Punkt. Man muss also noch einmal einen Onside-Kick probieren. Ja, und diesmal macht man die Variante, die ich ja mit am coolsten finde, nämlich den Middle-Onside-Kick. Geht also direkt einmal durch. Ja, das Problem ist da halt, wenn da ein Spieler des gegnerischen Teams den Ball hat, dann ist da auch nicht mehr so viel an Deckungsraum oder Deckungsmasse da. Nämlich meistens der Kicker, der das dann machen müsste, um dann den Spieler aufzuhalten. So, dann passiert Thomas, bekommt den Ball in die Hände, läuft los und ja, 43 Yards später ist er in der Endzone für einen ja, Kick-off-Return-Touchdown der etwas einfacheren Natur. Clever war es allerdings nicht, muss man auch sagen. Er muss da einfach den Ball an der 1- oder 2-Yard-Linie abknien, damit man halt den Washington Commanders, die ja Spezialisten sind für Hail Mary-Pässe, da wirklich keine Chance zu geben. So ja, hätte in der Theorie nochmal die Commanders zurückkommen können. Aber in dem Fall ist es halt nicht passiert. Also ein wahnsinniges Spiel, was Special Teams angeht, wo wir fast alles gesehen haben, hätte noch irgendwie ein geblockter Punt und ein Fake oder sowas. Das hat noch gefehlt. Aber ansonsten haben wir da alles erlebt. Die Kicker, ja, Brandon Aubrey geht 2 von 4 bei Field Goals. Austin Seibert geht 2 von 3 bei Field Goals. Geht dann aber 0 von 2 bei extra Punkten inklusive dem, der das Spiel zumindest erstmal in der regulären Spielzeit entscheidet, denn ansonsten wäre es sicherlich in die Verlängerung gegangen. Ja, Wahnsinnsspiel. Da möchte man auch nicht die Nerven der Cowboys oder Commanders-Fans haben. Ja, ähnlich sah es aus bei einem Spiel, welches überraschend spannend wurde. Die Kansas City Chiefs schlagen am Ende gerade so die Carolina Panthers mit 30 zu 27. Eddie Pinheiro is money. Ja, manchmal hilft es allerdings nicht, wenn man die ganze Zeit viel kurz macht für die Carolina Panthers. Das muss halt deutlich besser werden. Insbesondere das längste Field Goal von Eddie Pinheiro, er hat 4 gemacht in diesem Spiel, kam aus 33 Yards. Die durchschnittliche Länge seiner Kicks 31 Yards. Also das, ja, da muss man halt Touchdowns her. Das kann man nicht anders sagen. Eddie Pinheiro trifft aus 30, aus 32, aus 29 und aus 33 Yards. Und ja, wenn man da jeweils Touchdowns gemacht hätte, hätte man das Spiel sicherlich locker gewonnen. Auf der anderen Seite ist der Spencer Schrader im Einsatz und der macht am Ende den Game-Winner. Die Carolina Panthers haben ausgeglichen mit knapp 2 Minuten noch zu spielen. Aber das ist natürlich ein bisschen zu viel Zeit für die Chiefs und Patrick Mahomes und Co. Und die kommen dann relativ locker in Field-Goal-Reichweite und Spencer Schrader kann dann aus 31 Yards den Game-Winner machen zu dem erwarteten Sieg der Chiefs, der allerdings dann sehr viel knapper ausfiel als gedacht. Eddie Pinheiro macht halt nur einen extra Punkt in diesem Spiel. Spencer Schrader dagegen geht 3 für 3. Johnny Hecker und Matt Reiser hatten jeweils 2 Punts. Hecker für die Carolina Panthers, ein 55- und ein 48-Yard-Punt. Das macht 41,5 Yards brutto. Und auch er hat mehr Netto-Yards, sogar deutlich mehr Netto-Yards als Brutto-Yards. 53,5, also 2 Yards mehr pro Punt seine Netto-Bilanz. Das kam durch ein Holding, welches die Kansas City Chiefs beim gleich seinem ersten Punt begangen haben. Dementsprechend hat er auch einen sehr deutlich positiven EPA von plus 0,9. Einen Punt bringt er in die 20 übrigens. Matt Reiser auf der anderen Seite hat einen 48 und einen 46-Yard-Punt. Und da müsst ihr jetzt ganz tapfer sein und das selber ausrechnen, was da sein Bruttoschnitt ist. Sein Nettoschnitt, sage ich euch, der ist 42 Yards. Auch er bringt einen Punt in die 20. Die Kicker bei den Kickoffs. Spencer Schrader geht 6 von 6. Eddie Pinheiro geht 2 von 6 und hat einen langen Return, den zulassen muss, nämlich über 56 Yard von Pirine gleich zu Beginn des Spiels. Das ja, hat man noch gedacht, es läuft genauso, wie man das erwartet, später dann aber nicht mehr. Wir kommen zum nächsten Spiel, wo es wieder sehr kicker-emotional wurde. Es schlagen die Tennessee Titans die Houston Texans 32-27. Kaimi Fairbairn hat in diesem Spiel einen neuen NFL-Rekord aufgestellt, nämlich sein 12. Field Goal in dieser Saison aus mehr als 50 Yards. Und es sind ja noch einige Spiele, die wir vor uns haben. Also da könnte er fast ein Rekord für die Ewigkeit, das will ich jetzt nicht sagen, aber das könnte schon ein ordentlicher Rekord werden, den er da aufstellt. Getroffen hat er aus 54 Yards, um diesen Rekord aufzustellen. Vorher war er schon mal aus 28 Yards erfolgreich. Aber darüber redet niemand, denn ganz am Ende des Spiels, na, musste aufpassen, Will Levis war gut in Form, also wenn er mal kurz Zeit hatte, dann hätten die Texans noch gut 2 Minuten Zeit gehabt, aber Kaimi Fairbairn soll den Ausgleich machen aus für ihn lächerlichen 28 Yards und er schießt links vorbei. Linke Hash, links vorbei, furchtbar. Kaimi Fairbairn, ja, selber mit sich sehr enttäuscht. Einzige Critical Miss, den wir an diesem ganzen Wochenende haben werden, ist ein Game-Tying-Field-Goal, welches daneben geht. Ja, sicherlich nicht sehr schön gewesen. Das Ganze für ihn hat nur ein bisschen Glück gehabt. Er hätte auch eine Strafe kriegen können, hat seinen Helm noch auf dem Spielfeld in Frustration auf den Boden geworfen. Das darf man nicht machen. Aber ja, haben die Schiedsrichter durchgehen lassen. Auf der anderen Seite Nick Folk, der deutschstämmige Kicker für die Tennessee Titans mit einem Hammer-Spiel. 3-mal tritt er an, 3-mal ist er erfolgreich. 2-mal aus 51 Yards und dann Nick Folk, ja, auch ein Kicker, wo man sagt, oh, hat er noch das Schussbein, ist ja nicht mehr der Jüngste. 56 Yards zur Halbzeit, ohne Probleme, gut. Ohne Probleme auch das Thema bei den Extrapunkten 3-4-3 gehen da. Beide, die Panther, ordentlich im Einsatz, beide 5-mal, Ryan Stonehouse für die Titans mit einem exakt 50 Yards Schnitt, 45,2 Yards sein Bruttoschnitt. Er muss mal wieder einen längeren Return zulassen, nämlich Woods über 16 Yards im letzten Viertel. Hat dann auch noch einen kritischen Punt, nämlich einen 37-Yard-Punt von der eigenen 2-Yard-Linie. Ja, das gab dann den Texans den Ball an der 40-Yard-Linie, 39-Yard-Linie sogar, der Titans. Immerhin 2 der 5 Punts bringt er in die 20 und 62 Yards war sein längster. 52 Yards war der längste der 5 Punts von Tommy Townsend. Der hatte einen 48,0 Yard Bruttoschnitt, 47,6, also relativ dicht dabei sein Netto-Schnitt. Er hatte 4 Punts von den 5, die er in die 20 gebracht hat, einen davon sogar in die 10. Und vor allem hatte er auch noch einen gemufften Punt, der auch noch von den Houston Texans, nämlich von Woods, recovered wurde. Da habe ich jetzt uns erzählt, wurde von Houston Texans, aber Boyd war es natürlich, Woods war der Returner bei dem längeren Return. In dem Fall war es Jackson, der den Ball gemufft hat und Boyd kann ihn dann sichern an der Tennessee 43. Bei den Kickoffs, Kaimi Fairbairn, 3 Touchbacks bei 7 Kickoffs, die er ausführt. 1 Kickoff geht out of bounds. Das war allerdings ein Onside-Kick, der etwas zu weit ging. Ganz am Ende nach seinem verpassten Field Goal. Das stimmt überhaupt nicht. Das war nach dem Safety. So war es. Ein Free-Kick nach dem Safety. Die Texans waren nach einem sehr schönen Punt von Stonehouse relativ weit hinten eingeengt. Wie sagt man das schön? Zurückgedrängt in der eigenen Endzone. CJ Stroud dann unter Druck, tritt dabei auf die Umrandung der Endzone, geht dabei ins Aus zu einem Safety und ja, danach hat man dann einen Free-Kick probiert, Kaimi Fairbairn den Ball leider ins Aus gebracht. Der längste Return auf Seiten der Titans, 39 Yards, das war Chestnut, schöner Name, bei Nick Folk, der muss einen sehr langen Return zulassen, nämlich gleich am Anfang des Spiels von Pierce über 80 Yards. Ja, Ball ging an die 1-Yard-Linie und Pierce dann bis zur Tennessee 19-Yard-Linie. Ja, das ging sehr gut los. Ich glaube, einen Spielzug später dann Kate Stover mit dem ersten Touchdown für die Texans. Aber ja, am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die super starken Denver Broncos die Las Vegas Raiders, 29-19. Es gab ordentlich Field Goals in dem Spiel. Ich wollte noch mal raussuchen, welches der Rekord ist für die meisten Field Goals in einem, also kombiniert in einem NFL-Spiel. Denn wir hatten immerhin 9 Field Goals in diesem Spiel. Will Lutz 5 für die Broncos, Daniel Carlson 4 für die Raiders. Ja, da ist würde tippen, der Rekord sicherlich irgendwie so 11, 12 oder so. Aber ja, wenn ich dran denke, schaue ich da mal nach. Ich werde es ohnehin vergessen. Will Lutz trifft aus 38, aus 53, aus 54, aus 45 und aus 33 Yards. Daniel Carsten trifft aus 34, nochmal 34, aus 53 und aus 22 Yards. Will Lutz macht 2 extra Punkte, Daniel Carsten einen. Die Panther, wieder ein Spiel, wo beide Panther die gleiche Anzahl haben. Ja, einer hätte noch einen mehr gehabt. Riley Dixon hat 4 Punts für die Broncos, für einen 48,0 Yard Brutto, 44,5 Yards Netto-Schnitt, bringt 2 der 4 in die 20, einen davon sogar in die 10. Und AJ Cole hat für die Raiders 4 Punts, 60 Yards sein längster, 47,5 Yards sein Brutto-Schnitt, 42 Yards sein Netto-Schnitt. Er bringt auch 2 Punts in die 20, auch er bringt 1 Punt in die 10, aber den bringt er sogar an die, ich muss gucken, jawohl, es ist die 1-Yard-Linie. Das ist nicht nur genial, das ist auch spendenrelevant. Das brauchen wir. Hat allerdings auch einen längeren Return, den er zulassen muss, nämlich im dritten Viertel ein 22-Yard-Return von Mims, der dann getackelt wird vom frühen Ohio State Linebacker Tommy Eichenberg. Ja, aber bekannt natürlich wird AJ Cole in diesem Spiel nicht für sein Punting sein, sondern für einen Fake-Punt, den die Raiders im vierten Viertel bei einem 4. und 4 ausgespielt haben. Ein wunderschöner Pass, eine schöne Kombination auch, also ein schöner Spielzug, schönes Play-Calling da von AJ Cole, der nach rechts passt auf Diablo, der dann einen 34-Yard-Catch hat, also 1 für 1 für 34 Yards AJ Cole beim Passen. Auch relativ tief gewesen in der eigenen Hälfte, also schon ein bisschen Risiko gegangen, aber das hat da wirklich perfekt funktioniert. Bei den Kickoffs, Daniel Carsten geht 5 von 5 und Will Lutz geht 7 von 8. Der einzige Return in dem Spiel ist aber richtig gut, nämlich ein 59-Yard-Return von Laube. Wird sicherlich auch so ausgesprochen. Im ersten Viertel mit noch knapp 3 Minuten zu spielen. Wir kommen zum Sieg der Green Bay Packers. Die schlagen sehr deutlich die San Francisco 49ers 38-10. Die Kicker jeweils mit einem Field Goal Versuch, der war jeweils erfolgreich. Brent McManus für die Packers aus 51 und Jake Moody 49ers 48 Yards. Großer Unterschied, Jake Moody macht in dem Spiel halt nur einen extra Punkt, Brent McManus 5. Die Panther sind Pat O'Donnell für die San Francisco 49ers. Der hatte 3 Punts in diesem Spiel, 49 Yards sein Bruttoschnitt, 42,3 Yards sein Netto-Schnitt. Ein Punt bringt er in die 20. Das macht auch Daniel Whelan für die Packers. Auch der hat einen von 4 Punts in die 20 gebracht, den sogar in die 10. Insgesamt hat er einen 48,8 Yards Bruttoschnitt, nur 38,5 Yards Netto. Das liegt insbesondere daran, dass er Pearsall einen 20 Yard Return hat, der allerdings dann auch negiert wird durch eine 10-Yard-Strafe. Aber das wird ja trotzdem angerechnet auf die Statistik für Daniel Whelan. Bei den Kickoffs, Brent McManus geht 3 von 7, der längste Return für die 49ers nur 29 Yards. Und Jake Moody hat 2 Touchbacks bei 3 Kickoffs, die ausführt. Einen Return gab es für die Packers, der war 21 Yards lang. Wir kommen zum Sieg der Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals, 16-6 der Endstand. Jason Myers, der Kicker der Seattle Seahawks, sonst immer eine Bank und diesmal ist er es auch bei dem einzigen Field Goal, was er probiert, immerhin aus 50 Yards. Das ist gut, nicht ganz so gut ist er bei den Extrapunkten, die er probiert. 2 sind das an der Zahl, aber im dritten Viertel geht einer links vorbei, also insgesamt geht er da nur 1 von 2. Ein Fehlschuss ist auch das Thema von Chad Ryland, das ist der Kicker der Arizona Cardinals. Der hat nämlich auch einen davon aus 47 Yards, kurz vor Ende des Spiels. Ja, er hat mal probiert, das Ganze zu einem One-Possession-Game zu machen, aber das hat leider nicht geklappt. Sein Kick aus 47 Yards geht links vorbei. Vorher war er allerdings erfolgreich, er traf aus 35 und aus 22 Yards. Die Panther, Blake Gilligan für die Cardinals, 6 Punts für einen 51,7 Yard Brutto, 50,2 Yards Netto-Schnitt. 4 der 6 bringt er in die 20, einen davon sogar in die 10. Auf der anderen Seite haben wir Michael Dixon, den Australier für die Seattle Seahawks, 43,6 Yards sein Brutto- und Netto-Schnitt, also keine Return-Yards da für die Cardinals, bringt 3 der 5 Punts in diese 20. Ganz hervorragend, alle 3 sind nicht nur in der 20, sind in der 10 und einer ist sogar in der 5, nämlich an der Dreierlinie, da endet der Ball eigentlich. Aber wie das dann so ist, gab es nach dem Spielzug noch eine Strafe gegen die Seattle Seahawks wegen Unsportsmanlike Conduct. Und ja, das war es dann mit dem Ball an der Dreierlinie. Aber statistisch war da der Spielzug zu Ende und dementsprechend haben wir das in der Statistik so eingebucht. Chad Ryland hat 2 Touchbacks bei 3 Kickoffs, die er ausgeführt hat, 1 20-Yard-Return. Auf der anderen Seite Jason Myers nur 1 Touchback bei den 4 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Aber dieser eine Touchback war ein 20-Yard-Touchback, also auch da wieder vorher aufgekommen. Und da diese Regellücke ist es ja nicht, aber diese Regel dann genutzt. Hat allerdings auch einen etwas längeren Return, nämlich von Dallas über 35 Yards. Das ist auch exakt der Beginn, wo wir von einem längeren Return reden. Wir kommen zum vorletzten Spiel. Da schlagen die Philadelphia Eagles die LA Rams mit 37-20. Joshua Carty war in diesem NFL-Draft mein Kicker Nummer 1 und ja, das ist jetzt in den letzten Jahren auch nicht immer so ganz glatt gegangen, wenn ein Kicker Nummer 1 da war. Und wir hatten eigentlich immer, bis auf dieses Jahr jetzt, ein Kicker Nummer 1 und es hat ab und zu mal geklappt. Evan McPherson, ja, wenn nicht gerade Evan McPherson-Krise ist. Kate York hat jetzt nicht so gut geklappt. Jake Moody, warten wir noch, ob das super war, den so früh zu nehmen. Und ja, bei Joshua Carty in diesem Jahr hatten wir nicht ganz so klare Nummer 1. Mit Will Reichert, Cam Little hatten wir da noch andere, die ja, ihm da den Rang streitig gemacht haben. Aber für mich war er die Nummer 1. Bisher klappt es noch nicht ganz so gut in der NFL. Aus 47 Yards ist sein einziges Field Goal, welches er in dem Spiel probiert. Und das geht leider rechts vorbei. Auch nicht der erste Fehlschuss, den er in diesem Jahr hat. Auf der anderen Seite Jake Elliott, der hat schon ein paar Jahre in der NFL Erfahrung. Und in diesem Spiel ja, macht er mal 3 Field Goals, die alle sehr machbar waren. Aus 21, aus 31, das ist schon das längste, und aus 26 Yards. Außerdem macht er 4 Extrapunkte. Joshua Carty macht 2. Brandon Mann, der Panther der Eagles, einmal im Einsatz gewesen. Wir haben 54 Yard Punt, das ist dann auch sein Bruttoschnitt, sein Nettoschnitt 43 Yards. Da könnt ihr also sehen, dass es einen 11 Yard Return gegeben hat bei diesem Punt. Der Return kam übrigens von Smith. Nur sagen, dass das hier auch alles seine Richtigkeit hat. Ethan Evans ist der Panther der Rams, der hatte 4 Punts in diesem Spiel. Leider waren 2 davon auch kritisch. Einmal ein 28-Yard-Punt von der eigenen 35-Yard-Linie und ein 37-Yard-Punt von der 27-Yard-Linie. Keine Vollkatastrophen, aber halt auch eigentlich eines NFL-Punters nicht würdig. Immerhin, ein Punt bringt er in die 20, den sogar in die 10. Dann haben wir noch die Kickoffs. Brandon Mann macht das bei den Eagles 6 von 8. Längste Return 32 Yards für die Rams. Und Ethan Evans, der hat 3 Touchbacks bei den Kickoffs, die er ausgeführt hat. Am Ende probiert er noch einen Onside-Kick, den darf er gleich zweimal machen, denn einmal hat Dallas Goedert den Ball illegal gebettet, also geschlagen und ins Ausgeschlagen und dementsprechend gab es da eine 10-Yard-Strafe und er musste den Kick nochmal ausführen und diesmal hat Dallas Goedert den Ball aufgenommen, wie sich das gehört. Und damit war das Spiel dann vorbei. Wir kommen zum nächsten und letzten Spiel und da schlagen die Baltimore Ravens die LA Chargers. Ganz interessant, 2 Heimspiele der in LA gleich hintereinander, Sonntag und Montag, ja, gewinnen 30-23. Cameron Dicker ist der Kicker für die Chargers. Ich liebe dieses Wortspiel. Macht Field Goals aus 42, aus 52 und nochmal aus 52. Ja, jetzt natürlich alle Augen auf Justin Tucker bei seinem einzigen Field Goal-Versuch in dem Spiel und es ist gut. Tucker-Krise vielleicht zumindest für eine Woche wieder beendet. Aus 45 Yards war er erfolgreich. Er war auch erfolgreich bei 3 Extrapunkten, Dicker bei 2. Jordan Stout ist der Panther der Ravens. Der hat 3 Punts in diesem Spiel. 54,3 hat sein Bruttoschnitt, 48 Yards sein Nettoschnitt. Ein Punt bringt er in die 20, hat allerdings auch einen längeren Return. Davis über 19 Yards. Und J.K. Scott, der macht das Ganze für die Chargers. 4 Punts in diesem Spiel für einen 41,2 Yards Brutto wie auch Nettoschnitt. Bringt immerhin 2 Punts von den 4 in die 20 und beide davon sogar in die 10. Aber auch er hat einen kritischen Punt gehabt, nämlich einen 38-Yard-Punt von der eigenen 34-Yard-Linie im letzten Viertel. Bei den Kickoffs 4 Touchbacks bei 5 Kickoffs, die Cameron Dicker ausführt. Der eine, der nicht ein Touchback war, war ein Onside-Kick, der leider nicht erfolgreich war. Isaiah Likely hat da den Ball recovern können mit knapp noch 45 Sekunden auf der Uhr. Auf der anderen Seite, Justin Tucker hat 5 Touchbacks bei 6 Kickoffs, die ausgeführt hat. Es gab einen langen Return in dem Spiel, wo es halt kein Touchback war, ein 46-Yard-Return und das Ganze Mitte des letzten Viertels von Davis. Das Schöne ist, er wird ins Outs geschubst von Justin Tucker und damit rettet er die Ehre aller Kicker, dass wir zumindest einen Kicker-Tackle an diesem Wochenende haben. Also da ist die Krise für mich doch ganz, ganz klar beendet. Ja, das waren sie, die Spiele in Woche 12 der NFL-Saison 2024. Wir gucken mal die Wochenstatistik. Exakt 60 Field Goals wurden probiert, davon waren 51 gut. Trefferquote ist bei exakt 85%. Das entspricht auch fast exakt der Saisontrefferquote, die jetzt bei 84,9% ist. Bei den Extrapunkten, da sieht es ein bisschen schlechter aus. Wir haben 53 gemachte von 57 Versuchen. Trefferquote ist da 93%. Die Trefferquote der Saison 96,2%. Bei den Touchbacks hatten wir eine Touchbackquote von 63,8%. Das ist etwas weniger als die Saisonquote von 66,1%. Wir hatten 2 Kickoff-Return-Touchdowns. Der längste war 90 Yards lang. Beide kamen übrigens von den Dallas Cowboys. Das längste Field Goal kam von Jake Bates und von Nick Folk aus 56 Yards. Der längste Punt, Bryce Behringer, 69 Yards vor Jordan Stout, Rigoberto Sanchez und Ryan Stonehouse mit 62 Yards. Der beste Powerpunter an diesem Wochenende war Jack Fox von den Lions. 2 Powerpunts für einen 59-Yard-Schnitt. AJ Cole knapp dahinter, 2 Powerpunts, 58,5 Yards. Und dann Rigoberto Sanchez von den Colts, 3 Powerpunts, 57 Yards. Sein Schnitt. Wir hatten 7 Returns, die länger, Punt-Returns, die länger waren als 15 Yards und nicht weniger als 11 Kickoff-Returns, die länger waren als 35 Yards, inklusive der beiden Touchdowns. Justin Tucker hat das einzige Tackle an diesem Wochenende gemacht. AJ Coles tolle Punt-Fake wurde erwähnt und auch, dass Jack Fox einmal umgerannt wurde. PFF bereitet das Ganze professionell auf. Die sagen uns, dass Brandon Aubrey immer noch der beste Kicker in der NFL ist, vor Chris Boswell, dann Jason Myers und Chad Ryland. Ganz unten, wir gucken, wer noch überhaupt dabei ist, Evan McPherson, Joshua Carty und als schlechtester, der noch spielt im Moment, Dustin Hopkins. Bei den Kickoffs, da ist Joshua Carty ganz vorne vor Youngway Koo und Graham Gano. Ganz unten sind Kaimi Fairbairn, Matt Gay und als letzter Tyler Bass. Der beste Panther in der NFL, ganz klar, AJ Cole, laut PFF, dann Logan Cook von den Jacksonville Jaguars und J.K. Scott ganz unten, Ryan Stonehouse, Tress Way und die beiden Tampa Bay Buccaneers, Panther Trenton Gill und Jake Kamada teilen sich da den letzten Platz. Trenton Gill knapp vor Jake Kamada. Ja, das war sie dann auch, die NFL-Woche. Kurzer Blick noch auf den Spendenstand. King of the Squads, schlechte Woche. Wirklich nicht viel Geld zusammengekommen. Wir sind jetzt bei 154,95 Euro. Ja, das Ziel 250 Euro, noch schaffbar, aber da muss ein bisschen mehr passieren. Wir brauchen mehr Tackles, wir brauchen mehr Game Winner, wir brauchen mehr Doinks, wir brauchen mehr lange Punts, wir brauchen endlich mal ein paar Field Goals wieder über 60 Yards. Also, da solltet ihr zuschlagen, da solltet ihr der Held werden. Und noch zum Spendenkreis dazu kommen. Ihr nutzt dazu natürlich die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder meine Homepage smkmingsblog.de, um da irgendeine tolle Kategorie für euch zu finden. Toll ist das Thema teilweise im College Football. Ganz toll lief es für Drew Stevens. Das ist Kicker, den wir auch für die NFL Draft ein bisschen im Auge behalten, von den Iowa Hawkeyes. Die gewinnen 29-13 gegen die Maryland Terrapins in der Big Ten. Und Drew Stevens in dem Spiel wichtiger Bestandteil, denn er macht nicht nur 2 Extrapunkte, er macht vor allem 5 Field Goals und dabei nicht nur die ganz einfachen, auch dabei aus 27, aus 26 Yards, aber er trifft auch aus 49, aus 50 und aus 54 Yards. Also den Namen merken wir uns mal. Drew Stevens, durchaus ein Kicker, den wir auch in einem NFL-Camp mal sehen könnten. Ob wir ihn in einem NFL-Camp sehen werden, weiß ich jetzt nicht ganz so genau. Aber ja, für Mitch Jeter, das ist der Kicker der Notre Dame Fighting Irish, da lief es jetzt nicht ganz so gut. Beim 49-14 Sieg gegen die Army Knights macht er zwar 7 Extrapunkte, ballert allerdings aus 48 und 30 Yards. Daneben das Ganze gespielt im Yankee Stadium, wo ja Derek Jeter, ja, ein sehr großer Name, berühmter Baseballspieler, Shortstop, da lange Jahre für die Yankees gewesen. Deswegen finde ich das sehr treffend, dass ein anderer Jeter da vielleicht nicht ganz so erfolgreich war. Ich habe es aber nicht geguckt, ob die beiden verwandt sind. Das hätte ich mir mal nachgucken müssen. Geguckt habe ich aber nach Panthern, nämlich für den Panther der Woche. Das ist geworden, diesmal aus der SEC, von den Tennessee Volunteers. Jackson Ross, der hatte beim 56-0 Sieg gegen die Universität von Texas El Paso, UTEP, auch, ja, immerhin 6 Punts, also bei einem doch so deutlichen Spiel wird man es vielleicht gar nicht erwarten, aber 6 Punts hatte er, ein Touchback dabei, ein 46,8 Yards Brutto-Schnitt, aber es geht hier hauptsächlich um die 3 Punts, die er in die 20 bringt, denn die hat er alle nicht nur in die 20 gebracht, die hat er alle nicht nur in die 10 gebracht, sondern die hat er alle 3 in die 5 gebracht, nämlich Punts an die 4-Yard-Linie, an die 2-Yard-Linie und an die 1-Yard-Linie. Deswegen Panther der Woche Jackson Ross von den Tennessee Volunteers. Und das war sie auch schon, die 237. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich muss nur noch morgen, also zur Arbeit, fahren. Danach habe ich 2 Tage Homeoffice, weil ich da eine, ja, virtuelle Konferenz habe. Und das kann man doch von zu Hause aus sehr viel besser machen. Also hoffe ich mal, dass der Autolift morgen noch funktioniert. Wir müssen uns jetzt um unseren Gefrierschrank kümmern, denn wir haben heute einen neuen bekommen. Und also wir hatten vorher so einen kleinen, jetzt haben wir einen großen. Und ja, den wollen wir gleich mal anmachen und dann nachher alles umräumen. Das wird noch also sehr, sehr spannend. Und falls jemand in Kiel ist und eine Eiswürfelmaschine braucht, ich hätte jetzt eine über. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.